Bevor es gleich mit dem Podcast losgeht, kurz mal nachgefragt. Zahlt ihr eigentlich Gebühren für euer Girokonto? Ich finde ja, auf Kontoführungsgebühren kann man gut verzichten. Deshalb wird dieser Podcast auch von der Sparda Bank Hamburg präsentiert. Dort gibt's nämlich das kostenlose Gehaltskonto für 0 Euro. Mein Tipp? Jetzt mit nur wenigen Klicks online oder in der Filiale zur Sparda Bank Hamburg wechseln und Gebühren sparen. Und nun geht's los mit dem Podcast. Präsentiert von der Sparda Bank Hamburg.
HSV. Wir müssen reden. Der Abendblatt-Podcast rund um den Hamburger Sportverein.
Beim HSV beginnt eine neue Ära. Nach 5 Jahren Jonas Bolt hat ab sofort Stefan Kunz das sportliche Sagen im Volkspark. Darüber wollen wir heute sprechen in der 206. Folge von HSV. Wir müssen reden. Mein Name ist Henrik Jacobs und ich begrüße heute mal wieder zum einen meinen Kollegen Kai Schiller, der sich die erste PK heute mit Stefan Kunz auch im Volksparkstadion angehört hat. Moin Kai.
Moin Henrik.
Ja, und zum anderen begrüßen wir einen echten Stefan-Kunz-Experten, der sich in seiner Berufslaufbahn deutlich häufiger noch mit dem neuen HSV-Chef unterhalten hat. Und zwar ist das Horst Konzok, langjähriger FCK-Reporter der Rheinpfalz. Servus Horst, oder ja, was sagt man bei euch überhaupt zur Begrüßung?
Servus und Grüße nach Hamburg.
Ja, dann auch von meiner Seite Servus Horst. Stefan Kunz ist ja Saarländer und der hat uns Journalisten heute mit einem hamburgischen Moin begrüßt. Wie lange hast du denn Stefan Kunz als Reporter begleitet?
Im Prinzip seit der Saison 1982-83, da hat Stefan Kunz noch in seinem Heimatverein Borussia Neunkirchen gespielt, wo auch sein Vater Bundesliga-Profi war. Stefan Kunz wurde damals Oberliga-Torschützenkönig und ist dann von Borussia Neunkirchen zum VfL Bochum gewechselt, wo er sich sofort in der Bundesliga etabliert hat und sogar Torschützenkönig wurde, was für Bochumer Spieler nicht unbedingt alltäglich ist.
Okay, vielleicht kannst du da einmal kurz erzählen, wie war denn so dein erster persönlicher Berührungspunkt mit Stefan Kunz?
Das war auf dem Dorfsportplatz im westfälischen Klausen, dem Heimatverein der FCK-Legende Werner Melzer. Da habe ich mit Stefan Kunz ein erstes Interview gemacht. Und unser Weg hat sich dann weiter gekreuzt dann bei einem Spiel Waldhof gegen Bochum an einem Dienstagabend. 34.000 Zuschauer hier im Stadion in Ludwigshafen. Dann das Ende der 3-3 spektakulär, zweimal Stefan Kunz getroffen. Der hat dann in Bochum und der Rolf Schafel hervorragend gespielt, ist dann weitergezogen da zu Bayer Uerdingen und kam dann zum 1. FC Kaiserslautern, wo er dann auch als Nationalspieler Erfolg hatte, die EM 96 gespielt hat, in England Europameister wurde. Und so ist unser Weg weitergegangen. Auch der Kontakt blieb, als er dann bei Beşiktaş Istanbul gespielt hat und dann über den Umweg TuS Koblenz zu Bochum als Sportdirektor kam und dann zum Vorstandsvorsitzenden des 1. FC Kaiserslautern wurde 2008. Der Verein stand damals mit einem Bein in der dritten Liga und Kunz war damals sozusagen der Heilsbringer. 2 Jahre später Aufstieg in die Bundesliga, Platz 7, alles war wunderbar. Dann kam der Absturz in die zweite Liga und nach 8 Jahren ist die Ära Stefan Kunz zu Ende gegangen, der an einer Opposition gescheitert ist, die letzten Endes dafür ausschlaggebend war, dass der FCK dann 2018 in die dritte Liga abgestiegen ist. Mit Kunz wäre das sicherlich nicht passiert.
Das wird er sicherlich hoffentlich gerne hören, wenn er unseren Podcast hört, aber was mich interessiert, du als Journalist, war das für dich ein anderer Umgang mit Stefan Kunz als Spieler, als Trainer, als Vorstand oder immer gleich?
Nein, das war schon unterschiedlich. Wir haben uns ja wieder so ist. Man duzt sich, wenn man mit so Journalist und Spieler und so. Und das war immer heile Welt und Sonnenschein, weil er Karriere Überholspur war, Torjäger, Torschützenkönig, Nationalspieler, Europameister. Man musste so ein bisschen eine andere Linie finden. Wir haben es auch versucht zu vermeiden, in Pressekonferenzen zu duzen, sondern das einfach, um auch nach außen ein anderes Bild zu geben. Stefan Kunz hatte hier und da anfangs auch Schwierigkeiten mit seinem Quasi-Freund, weil wir so ein freundschaftliches Verhältnis hatten. Das haben wir aber dann sehr, sehr gut hingekriegt. Das war auch sein Verdienst. Wir haben ein sehr offenes, sehr vertrauensvolles Verhältnis in der Zusammenarbeit mit dem Vorstandsvorsitzenden Kunz gepflegt. Haben bis heute Kontakt, beziehungsweise bis vorgestern. Und das war dann sehr professionell, zwar irgendwo auch freundschaftlich vertraulich, aber es war eine gewisse, es war es hatte auch eine gewisse Geschäftsmäßigkeit und die war auch gut so, weil das eine gewisse Glaubwürdigkeit zu besitzen, weil wir ja mitunter auch andere Interessen hatten oder haben mussten, weil mit Kritik umzugehen ist nicht immer leicht, vor allen Dingen in der schweren Zeit des Abstiegskampfes, als Stefan Kunz dann in der Nachfolge von Marco Kurz mit Krasimir Balakow einen Trainer verpflichtet hatte. Das war eine der größten Fehlentscheidungen seiner 8 Jahre, wahrscheinlich die größte und schwerwiegendste.
Darüber können wir gleich auf jeden Fall nochmal sprechen. Du hast gerade gesagt, vorgestern hattet ihr Kontakt, also vorgestern war Dienstag, da kam die Meldung, dass Stefan Kunz neuer Sportvorstand wird beim HSV. Habt ihr danach dann kurz gesprochen oder vorher schon?
Nee, das war noch davor. Wir hatten ein festes Thema. Das Thema war der DFB-Pokal, das Finale mit dem 1. FC Kaiserslautern, das Stefan Kunz 1990 sensationell gewonnen hatte. Und das war das Hauptthema unseres Gesprächs.
Ja, der FCK spielt ja jetzt am Wochenende das erste Mal wieder, ich glaube seit 1996, im DFB-Pokalfinale. 1990 hast du schon angesprochen, der erste große Pokaltriumph. Stefan Kunz hat damals, ich glaube, das 3:0 gemacht, die ersten beiden Tore von Bruno Labbadia.
Ja, dann Kunz, genau. 3:2 gegen Werder Bremen, dann 96, eine Woche nach dem Abstieg aus der Bundesliga am 25. Mai 1996, sensationeller Sieg gegen Karlsruhe 1:0. Dann war der FCK 2003 nochmal im Finale gegen Bayern München ohne Chance 1:3 verloren. Und da hat Klose spät das Anschlusstor, Ehrentor gemacht. Das Spiel wurde dominiert von Michael Ballack, der am Samstag einer der Pokalbotschafter sein wird, allerdings für den deutschen Meister. Ballack hat ja bei Kaiserslautern die deutsche Meisterschaft miterlebt. 1998 ist dann zu Bayer Leverkusen gegangen und hat ja da den großen Durchbruch dann auch geschafft.
Also Kaiserslautern auf jeden Fall in den letzten 35 Jahren damit 4-mal häufiger im Pokalfinale als der HSV. Jetzt ist Stefan Kunz mit 61 beim HSV gelandet als Vorstand Sport. Was würdest du sagen? Hättest du ihm das nochmal zugetraut oder hättest du gedacht, dass er doch nochmal auch ein Manager wird, jetzt auf seinem zweiten Karriereweg? Er war ja lange dann auch Trainer bei der deutschen U21-Nationalmannschaft, zuletzt bei der Türkei und jetzt in der zweiten Liga Vorstand. Hättest du das gedacht?
Ich traue es ihm zu, weil er gezeigt hat in Kaiserslautern über weite Strecken, dass er das kann, dass er auch schwierige Aufgaben meistern kann. Er ist ja, wie ihr wahrscheinlich schon gehört, gesehen und er ist ein Medienprofi, er ist rhetorisch gut und ich glaube, mit seiner Erfahrung in der ersten und zweiten Liga, auch mit dem Wissen um einen langen Atem, ist er sicherlich von seiner Erfahrung her in der Lage, so eine wirkliche schwere oder so eine Herkulesaufgabe zu schultern. Was allerdings wird sicherlich in Hamburg bessere Möglichkeiten haben, als er sie in Kaiserslautern wirtschaftlich hatte, weil in Kaiserslautern hat er erstmal jedes Jahr 10,5 Millionen Euro Stadionmiete vor Saisonbeginn hinlegen müssen. Das war der Etat eines Zweitligisten damals. Ich glaube auch mit seinem Bekenntnis heute zu Steffen Baumgart hat er mal klare Weichen gestellt. Er ist in der Lage, sich in Arbeit zu stürzen, also auch Projekte voranzubringen und er ist sicherlich für die sportliche Leitung, für den Trainer ein wichtiger, vertrauensvoller Partner, der auch unangenehme Entscheidungen zu treffen weiß. Er ist auch ein Mensch, der ab und an mal vor die Mannschaft tritt in seiner Funktion, ohne dem Trainer da ständig reinzugehen. Aber er ist auch in der Lage, mal zu einer Brandrede, wenn es ist. Er weiß aber auch, dass man damit sorgsam umgehen kann, dass man das nicht jede Woche machen darf, um auch die Autorität des Trainers zu schützen. Ich glaube, ich wusste, dass Stefan Kunz nochmal was machen wird. Ich wusste nicht was. Ich hätte auch mir vorstellen können, dass er nochmal irgendwo als Trainer einsteigt. Aber ich glaube, der HSV hatte aus meiner Sicht aus der Entfernung gedacht mit Jonas Bulde einen sehr fähigen Mann, dem irgendwo vielleicht ein bisschen das Fortune fehlte, aber Stefan Kunz ist so ein Menschenfänger im positiven Sinne gemeint. Ich glaube, der kann in Hamburg einiges bewirken.
Ja, du hast schon gesagt, er ist Medienprofi und er ist ein Menschenfänger. Davon konnte man sich heute auf jeden Fall bei der PK, bei seiner Antritts-PK überzeugen. Also er weiß dann natürlich schon, wie man so Menschen dann auch mitnimmt auf seinem Weg, rhetorisch, mit seiner positiven Art. Auf jeden Fall kommt er gut an. Jetzt hat er heute, du hast es gerade schon gesagt, Steffen Baumgart hat gesagt, dass der bleibt. Das war eine relativ klare Ansage. Da gab es ja vorher einige, die vielleicht auch daran gezweifelt haben, ob er dann auch Steffen Baumgart hier weiter beschäftigt. Ja, vielleicht Kai, vielleicht mal die Frage an dich. Du warst ja heute auch dabei in der Pressekonferenz. Hat dich die Entscheidung überrascht und auch wie klar er das dann formuliert hat?
Nee, überrascht hat mich das nicht, weil aus meiner Sicht gab es eigentlich zwei gute Möglichkeiten und eine nicht so gute Möglichkeit. Möglichkeit Nummer eins, er spricht Steffen Baumgart das Vertrauen aus und damit ist das Thema abgeräumt. Möglichkeit Nummer zwei, er sagt, dass sie sich unterhalten hätten und dass es leider nicht passt und man sich trennt. Das hätte zur Folge gehabt, dass er direkt als erste Entscheidung so eine negative Entscheidung getroffen hätte. Davon hätte ich ihm auch abgeraten, auch wenn er mich nie gefragt hätte. Und Möglichkeit drei, er hätte gesagt, ich muss mir jetzt erstmal anhören, was Steffen Baumgart zu sagen hat. Und dann wäre das ein Thema gewesen, was die nächsten Tage die ganze Zeit alle beschäftigt hätte. Ich finde es richtig von ihm, dass er dieses Thema direkt auch mit einer ganz klaren Aussage abgeräumt hat. Selbst wenn er vielleicht möglicherweise irgendwelche Zweifel hat, zum Beispiel Jonas Bolt hatte diese Zweifel am Ende der Saison, hat er sich jetzt aus meiner Sicht Zeit erkauft und kann jetzt erstmal die Saison zusammen mit Steffen Baumgart planen und hat aber dann, wie es so schön heißt, einen Freischuss, wenn es jetzt ab zum Saisonbeginn nicht gut läuft, dann zu reagieren, nach, keine Ahnung, 5, 6, 7, 8 Spieltagen. Ich hätte es genauso gemacht an seiner Stelle.
Mhm. Ja, also Stefan Kunz hat dann auch gleich erklärt, dass Klaus Koster, der Sportdirektor, und Horst Rubesch, der Nachwuchsdirektor, auch beide beim HSV bleiben. Das sind ja beides auch Vertraute gewesen von Jonas Bolt, wo immer die Frage war, bleiben die dann auch, wenn Bolt nicht mehr da ist? Jetzt ist auch dieses Thema geklärt. Stefan Kunz kommt jetzt ganz alleine zum HSV, also er hat keine Vertrauensleute mit dabei. Was würdest du sagen, Horst, passt das so zu seinem Stil, zu seiner Art, dass er so neue Aufgaben dann auch unvoreingenommen angeht und sich erstmal ein eigenes Bild auch verschafft?
Ja, das passt schon. Er hat in Kaiserslautern damals, als er Vorstandsvorsitzender wurde, hat er die damals auch eine Stelle des Mediendirektors oder Pressesprecher mit dem Profi Christian Gruber aus Bochum besetzt und hat damals in der Geschäftsstelle noch eine Assistentin mitgebracht aus Bochum, die auch heute noch für den FDK arbeitet, also lange nach der Kunstzeit. Also die war sehr fit, auch was Lizenzierung anging und solche Dinge. Hatte er sich ein Riesenteam um sich geschaden, Fremde, und hat schon auf die eigenen Leute geguckt. Er hatte übrigens auch in Kaiserslautern in der Geschäftsstelle, also auch zu Zweit- und Erstliga-Zeiten, ein gutes Standing, weil er Mitarbeiterpflege hatte schon beherzigt. Der wusste, er kannte jeden Namen. Und er hat immer ein gutes Wort gehabt oder mal gefragt, wie geht's dir? Oh, du bist. Also er ist ein sehr menschlicher Chef, fordert auch, ganz klar. Er ist ein Chef, der sich da bei den Mitarbeitern auch bei Platzwarten oder Zeugwarten und so, also bei dem Team, hinter dem Team, im Regelfall großer Beliebtheit erfreute.
Du hast ja eben schon gesagt, als wir über seine Trainerentscheidung gesprochen haben, dass die möglicherweise größte Fehlentscheidung in der Zeit in Kaiserslautern war, als er sich für Krasimir Balakow entschieden hat. So grundsätzlich, er hat ja mehrere Trainerentscheidungen gehabt in der ganzen langen Zeit. Wie würdest du seine Bilanz bei den Trainerentscheidungen bewerten?
Also er hat in Kaiserslautern zunächst mit Milan Sasic zusammengearbeitet, der schon mit dem, den er aus Koblenz kannte, der war schon beim FCK, war als Kunz kam. Das war ja, der stand ja damals 2008 auf dem Abstiegsplatz. Die haben dann zusammen den Klassenerhalt geschafft. Da hat Kunz eine große Aktie dran, weil er so eine Herzblutkampagne initiiert. Der hat plötzlich das Stadion wieder in Bewegung gebracht, die Fans nochmal mobilisiert. Als er merkte, mit Sasic in der Mannschaft funktioniert es nicht mehr. Dann hat er Milan Sasic 4 Spieltage vor Schluss der Saison gekündigt. Interimstrainer war dann Alois Schwarz und dann hat er mit Marco Kurz einen Glücksgriff getan, der unglaublich gut passte. Wir hatten Erfolg mit dem FCK in der zweiten Liga im Pokal und dann Aufstieg mit Marco Kurz, klassische Stimmung, 5-0 gegen Schalke in der Liga, in der Bundesliga gewonnen, 7. Platz gewesen. Und dann ist es dann nach diesem sensationellen 7. Platz als Neuling 2010, 11 haben wir leider sehr, sehr gute Spieler verloren. Da ist unter anderem Sinan Lakic nach Wolfsburg verkauft worden. Bayern München wollte Ivo Iličević, der dann ja später mal beim HSV gelandet ist. Kunz hat ihm erstmal die Freigabe nicht gegeben, der war da gefrustriert. Und dann gab es irgendwann in der Mannschaft, Wir hatten viele Spieler der FCK mit vielen Chancen keine Tore gemacht. Man hat alles Mögliche probiert, hat einfach es hat einfach nicht gereicht von der Qualität in vorderster Linie. Dann war die letzte Patrone sozusagen der Trainerwechsel mit Krasimir Balakow für Stefan Kunz, und Balakow, der hat überhaupt nicht gepasst, mit wehendem teuren Mantel auf dem Betzenberg zu coachen. Das kam schon bei den Leuten nicht an. Er hat auch bei keinen Zugang zu einer verunsicherten Mannschaft gefunden. Da war der Abstieg, und da muss ich sagen, hat Stefan Kunz Größe gezeigt. Er hat dann in der Mitgliederversammlung, in der außerordentlichen Mitgliederversammlung quasi auch seine Fehler sehr, sehr deutlich angesprochen, auch seine Fehlentscheidung. Und nach dieser Mitgliederversammlung war klar, die Leute stehen nach wie vor zu Stefan Kunz. Und das war auch noch lange so. Und er ist ja dann durch Turbulenzen im Aufsichtsrat letzten Endes, hat er den Schritt der Demission eingetreten. Der FCK stand zu dem Zeitpunkt in der zweiten Liga auf Platz 4 im Januar, Februar 2016. 3 Punkte Rückstand zu einem Relegationsplatz oder Aufstiegsplatz. Dann hat dieser Aufsichtsrat wollte 2 Spieler verpflichten, um den Aufstieg dann zu Wiederaufstieg zu packen. Das hat man ihm verweigert. Daraufhin hat er entschieden, dass er den Verein verlässt, sobald sie einen Nachfolger haben. Und sein Rückzug war der Anfang vom Ende.
Ja, also das Thema Aufsichtsrat ist natürlich in Hamburg auch immer sehr präsent. Jetzt hat sich der Aufsichtsrat für Stefan Kunz entschieden. Vielleicht kannst du so zu seinem Führungsstil noch ein bisschen was sagen. Also ist er jemand, der sich dann auch so, dadurch, dass er auch Trainer war, mal in so die Belange des Trainers einmischt? Ist er so ein Alpha-Tier, der dann auch klare Entscheidungen für sich treffen will und sich dann nicht gerne reinreden lässt? Wie hast du ihn da so erlebt?
Nobody knew that healthcare could be so complicated.
Trump was a failure on healthcare.
Hundreds of thousands of black Americans lost healthcare insurance. That is outrageous.
And if he's president again, he would cancel insurance for millions more of us.
We cannot go back. President Biden and Vice President Harris have lowered healthcare premiums and expanded coverage for black families. They also capped the price of insulin at $35. Joe Biden is getting the job done for people just like me.
I'm Joe Biden, candidate for president, and I approve this message.
Paid for by Biden for President.
Life needs more Cedar Point, and that's what you'll get with the 2024 Summer Pass. Get unlimited visits through Labor Day, plus free parking. Enjoy spectacular rides, unforgettable live shows, and drive the sky on Top Thrill 2, the world's only triple launch vertical speedway. It's all yours for just 3 payments of $25 after initial payment. Online only, plus applicable taxes and fees. But hurry, because this price goes up July 8th. Get your Summer Pass today, only at cedarpoint.com.
Ich glaube schon, dass Stefan Kunz gerade in dieser ersten Zeit, als es nicht lief, dass er schon, er war normalerweise immer nah dran an der Mannschaft, hat viele Trainingseinheiten selbst gesehen und war auch nah dran an den Trainern. Und es gab ja zum Teil auch, dann war ja Franco Foda mal Trainer, mit dem er selbst noch gespielt hat. Ich glaube schon, dass er bei Kurz, als es nicht lief, dass er versucht hat, verschiedene Vorstellungen in die Mannschaft reinzudrücken. Ich glaube aber auch, dass er viel aus der Zeit gelernt hat, für sich gelernt hat, weil das ist einfach ein schmaler Grat, weil er diesen Sport eben kennt und versteht. Stefan Kunz hatte in Kaiserslautern im Prinzip auch zu viele Aufgaben. Er war ja für alles zuständig letzten Endes. Und hat dann kurz vor dem Ende seiner Amtszeit auch erkannt, man wollte das auch wieder aufteilen, dass es einen für den kaufmännischen Bereich gibt und er für den Sport in erster Linie. Stefan Kunz war so lange erfolgreich, solange er sich in erster Linie auch um diese Dinge, was die Mannschaft, was Neuzugänge, was Spieler angeht, sehr stark selbst gekümmert hat. Er ist damals sehr oft irgendwo ins Ausland geflogen, wo es um Neuzugänge ging, um die Leute selbst kennenzulernen, zu sehen, in welchem Umfeld leben die. Diese Zeit hatte er dann nicht mehr. Als der FCK dann hat ja dann auch versucht, mit dem Sportdirektor, beispielsweise Markus Schupp, zu arbeiten. Das hat nicht harmoniert, obwohl die beiden sich ja ewig kannten aus der Spielerzeit. Stefan Kunz hat ein hohes Anforderungsprofil gehabt und war er gar nicht leiden konnte, wenn er das Gefühl hatte, dass Mitarbeiter nicht fleißig genug sind. Und das wird sicherlich in so einer Struktur, wie sie der Hamburger SV, Hamburger SV hat, auch mit dem Sportdirektor Costa und so. Ich glaube, dass Stefan auch mit der Erfahrung dieser 8 Jahre Kaiserslautern und das, was er danach noch als Trainer gesehen hat, in den Strukturen, auch beim DFB und so, dass er da sehr viel für sich mitnehmen konnte und da auch mit einem sehr vernünftigen Arbeitsstil angehen kann, weil er in Hamburg ist er ja nicht der Alleinunterhalter und hat ein gewisses Team um sich herum.
Ja, Markus Schupp, den kennt man übrigens auch noch aus Hamburg. Zwar kein langes Kapitel, aber ein kurzes Kapitel hier. Jetzt, du hast eben schon Klaus Koster angesprochen, seine quasi nicht erste, sondern zweite Entscheidung, nachdem er ja gestern schon sehr lange sich mit Steffen Baumgart zusammengesessen hat, ist nun, dass er mit Klaus Koster zusammen nach Bochum fährt, sich da die Relegation anguckt, lange Autofahrt zusammen, lange Autofahrt zurück im Stadion. Also die haben jetzt gleich mal 7 Stunden zusammen, wo sie sich über alles Mögliche unterhalten wollen. Halte ich auch für eine durchaus smarte Entscheidung, weil dadurch gleich so ein bisschen ein kleines Vertrauensverhältnis entstehen könnte, oder?
Ja, klar. Interessant ist auch diese Personalie Robert Glatzel. Robert Glatzel kam zu Stephans Zeiten. Damals hatte Konrad Fünfstück, jetzt Nationaltrainer in Luxemburg, war Trainer der zweiten Mannschaft von Stefan Kunz beim FCK installiert. Unglaublich guter Typ für den Nachwuchs. Damals kam Robert Glatzel aus der zweiten Mannschaft von 1860 München zum FCK. Hat lernen müssen, auch dass es auch einen Rückwärtsgang ging. Wurde dann, als Kunz schon weg war, war bei den Profis, hatte dann Norbert Meyer einige sehr starke Spiele zweite Liga gemacht. Hat aber in Lauter nicht so das große Vertrauen gefunden, auch keinen so günstigen Vertrag bekommen. Ist dann ja nach Heidenheim gegangen und dann nach einer Saison mit einem Dreierpack gegen Bayern München nach England für 7 Millionen verkauft. Den FCK hat er ablösefrei verlassen. Ablösefreie Spieler ziehen zu lassen, das wäre bei Stefan Kunz, hat es das normalerweise nicht gegeben. Der hat selbst für einen 15-jährigen Oliver Battista Meyer, der den Nachwuchs zu Bayern München ging, damals 500.000 Euro akquiriert. Also Stefan Kunz war ein Transferfuchs.
Ja, das wird, glaube ich, viele HSV-Fans freuen, wenn sie das hören, weil jeder will natürlich jetzt wissen, wer sind die Transfers, wer sind seine ersten Spieler, die er dann auch zum HSV holt. Vielleicht kannst du da auch noch mal ein bisschen was aus der Lauterer Zeit sagen. Was waren so typische Stefan-Kunst-Transfers? Waren das dann eher so junge Spieler, die sich entwickeln konnten, oder hat er doch irgendwie...
Gerade als der Verein war ja klamm und dann ist es ihm ja, der Bundesliga-Aufstieg ist im Prinzip mit Ausgemusterten wie Milan Lakic gelungen. Der ist gelungen mit Leihgaben wie Sidney Semmo und Ivo Iličević, der dann fest verpflichtet worden sind. Das waren Spieler, die unheimliche Entwicklung hier genommen hatten. Sidney ja dann später in Leverkusen sogar Nationalspieler geworden. Dann hatten wir einen Martin Amedic, der in Dortmund keine Chance hatte, aber hier Häuptling hier war, der hier Kapitän war. Das war damals in diesem Abstiegsjahr, kam alles bitter zusammen. Burnout bei Amedic, der Kapitän war, der konnte nicht spielen. Man wusste am Anfang nicht, warum. Man hat das dann, weil die Familie Amedic das nicht wollte, dass das öffentlich wird. Das war noch eine andere Zeit. Amedic ist inzwischen ja in der Robert-Enke-Stiftung tätig, hat auch Psychologie studiert nach Ende seiner Laufbahn, aber diese Rückschläge, die waren bitter, aber Stefan ist es wirklich gelungen, immer wieder gute Spieler für den FCK zu gewinnen, bis auf die Nachfolge Lakic. Das schlug alles fehl, was er da gemacht hat. Der holte dann den Israeli Schächter, der hat es in der Bundesliga nicht gepackt, war eine Nummer zu groß für ihn. Die Abgänge von Ivo Iličević und da Sidney Semmo, die waren bitter für den FCK. Und in der Zeit hat er schwer gehabt, eine Mannschaft wieder neu zu strukturieren. Hat nach dem Abstieg allerdings auch wieder geschickt agiert mit Simon Zoller. Der kam für 200.000 aus Osnabrück und ist für 3,5 Millionen zum ersten FC Köln transferiert worden. Damals die höchste Summe, die in der zweiten Liga bewegt worden ist. Er hatte mit Idrissou einen Verrückten geholt, der aber dem FCK fast in die Bundesliga geschossen hätte. Dann war das Ende ja in der Relegation. Er hatte mit Jimmy Hoffer von Eintracht Frankfurt einen Spieler, der eine gewisse Phase sehr, sehr wichtige Tore gemacht hat. Er hat immer wieder gute Transfers gemacht, hat sich allerdings auch mal verzockt, als er glaubte, Kevin Trapp für Schalke nicht freizugeben, der dann ein Jahr später ablösefrei zu Eintracht Frankfurt gewechselt ist. Das gab's auch, aber ansonsten war schon so ein bisschen ein Schnäppchenjäger.
Nobody knew that healthcare could be so complicated.
Trump was a failure on healthcare.
Hundreds of thousands of black Americans lost healthcare insurance. That is outrageous.
And if he's president again, he would cancel insurance for millions more of us.
We cannot go back. President Biden and Vice President Harris have lowered healthcare premiums and expanded coverage for black families. They also capped the price of insulin at $35. Joe Biden is getting the job done for people just like me.
I'm Joe Biden, candidate for president, and I approve this message.
Paid for by Biden for President.
Ja, das werden jetzt, glaube ich, viele HSV-Fans auch aufmerksam beobachten. Also ein bisschen Geld ist ja da und trotzdem, wenn man sich auch die Transferpolitik des HSV der vergangenen Jahre anschaut, so ganz viel Geld wurde da nicht ausgegeben. Ich denke da jetzt zum Beispiel bei Kaiserslautern, da gibt es einen sehr interessanten Stürmer, Ragnar Ache. Den hat Kunz ja damals selbst entdeckt in Holland, hat ihn dann zur U21-Nationalmannschaft geholt. Könntest du dir vorstellen, dass Stefan Kunz da nochmal einen Angriff startet? Ich glaube, er ist auch nicht ganz günstig jetzt wahrscheinlich, ne, nach der Saison.
Ja, ich gehe fest von aus, dass Ragnar Ache eine Ausstiegsklausel besitzt. Mir ist nicht bekannt, wie hoch der Preis ist. Er ist wohl hat angeblich 2 Millionen Ablöse gekostet, als er jetzt aus Frankfurt kam. Es ist ein guter Spieler, der allerdings nach einer langen Verletzungspause nicht mehr so ganz in Form gekommen ist. Jetzt wohl auch Achillessehnenreizungen hat. Ich denke, wenn Robert Glatzel in Hamburg bleibt, dass Kunz das nicht tun wird. Ich weiß auch nicht, wie sehr er dann bei FCK-Spielern doch abschreckt, sagt er vielleicht doch nicht. Klar, es ist Business und im Zweifelsfall wird er das tun, was für den HSV am besten ist.
Nobody knew that healthcare could be so complicated.
Trump was a failure on healthcare.
Hundreds of thousands of black Americans lost healthcare insurance. That is outrageous.
And if he's president again, he would cancel insurance for millions more of us.
We cannot go back. President Biden and Vice President Harris have lowered healthcare premiums and expanded coverage for black families. They also capped the price of insulin at $35. Joe Biden is getting the job done for people just like me.
I'm Joe Biden, candidate for president, and I approve this message.
Paid for by Biden for President.
Life needs more Cedar Point, and that's what you'll get with the 2024 Summer Pass. Get unlimited visits through Labor Day, plus free parking. Enjoy spectacular rides, unforgettable live shows, and drive the sky on Top Thrill 2, the world's only triple launch vertical speedway. It's all yours for just 3 payments of $25 after initial payment. Online only, plus applicable taxes and fees. But hurry, because this price goes up July 8th. Get your Summer Pass today, only at cedarpoint.com.
Jetzt, wenn man so hört, was du über ihn berichtest, dann klingt das erstmal alles extrem positiv, finde ich. Es gibt, du sagst zwar auch immer wieder, hier da mal einen kleinen Fehlgriff gehabt, da hat er mal Balakow geholt, aber insgesamt ist diese Zeit in Kaiserslautern offenbar sehr, sehr positiv gewesen. Warum würdest du sagen, ist er am Ende dann doch in Kaiserslautern gescheitert?
Er ist deshalb gescheitert, weil der Aufsichtsrat populistisch besetzt worden ist und da wandert auch durch gewisse Foren der Aufsichtsratsvorsitzende Dieter Rombach, ein Kunsttreuer, wurde gestürzt. Der verließ die Bühne sozusagen wie Bernhard Vogel einst den Ministerpräsidentenamt in Rheinland-Pfalz, der damals sagte, Gott schütze Rheinland-Pfalz, so ähnlich ist Rombach dann abgetreten. Und nach dem Sturz von Professor Rombach, eine große Persönlichkeit, Chef des Fraunhofer-Institutes, hatte Kunz keine Rückendeckung mehr. Und in dem Aufsichtsrat waren erklärte Kunz-Gegner, auch Kunz-Hasser. Und als die Stimmung dann mal schlechter war, weil die Erfolge nicht so da waren. Die Leute waren ungeduldig. Sie wollten unbedingt den Bundesliga-Aufstieg später. Heute sind wir froh, dass der FCK in der zweiten Liga geblieben ist. Die eigentliche Leistung, den FCK in der Bundesliga, in der zweiten Liga zu halten, die Lizenz zu bekommen, die war natürlich immer durch Transfererlöse möglich. Es gab Liquiditätslücken, die wurden halt durch ein Zimmer von Jean Zimmer, der jetzt wieder da ist, für 3,5 Millionen zum VfB Stuttgart geschlossen. Damit war die Lizenz gesichert. Der FCK hat wirklich talentierte Leute damals ausgebildet und verloren, wie Dominik Heinz, der jetzt vom 1. FC Köln ist, damals auch zum 1. FC Köln ging. Willi Orban, einer der besten Abwehrspieler, die der FCK je in den Jahren ausgebildet hat. Ein echter, lauter Junge. Der ist dann zu RB Leipzig gegangen. Der war nicht zu halten. Marius Müller ist zu RB gegangen. Also Kunz hat auch immer darauf geachtet, dass der Unterbau stimmt, dass die U19 was zuliefert. Das waren seine Verdienste. Also seine eigentliche Leistung wurde meiner Meinung nach in einem damals vergifteten Umfeld verkannt. Und mit Abstand haben viele Abbitte geleistet, denn Stefan Kunz hat Transferwerte geschaffen. Das war zum Beispiel durch das er dann als U21-Nationaltrainer Julian Pullersbeck ins Tor gestellt hat, der dann der EM-Held war und beim HSV für eine stattliche Ablösesumme landete. Das hat dem FCK damals sehr, sehr geholfen, die Lizenz dingfest zu machen.
Ich würde trotzdem noch mal einmal gerne auf diese Sachen mit dem Aufsichtsrat noch mal nachhaken wollen, weil tatsächlich das ja auch in Hamburg ein bisschen ähnlich ist. Henning hat es schon angesprochen. Eine große Leistung, so würde ich sagen, von Jonas Bolt ist es, 5 Jahre lang in Hamburg geblieben zu sein, trotz immer verpasstem Aufstiegs, weil er es aus unserer Sicht sehr gut verstanden hat, diese ganzen Machtspiele zu moderieren, durchzuhalten und da auch natürlich so ein bisschen selber Strippen zu ziehen. Jetzt sagst du, Stefan Kunz ist gescheitert in Kaiserslautern, weil da eine Opposition sich gegen ihn gestellt hat. Kann er in so einem großen Verein, Kaiserslautern, HSV, kann er Politik, kann er hinter den Kulissen da einwirken, mit Aufsichtsräten sich austauschen, zu moderieren und sowas alles?
Ja, ich glaube, Stefan Kunz hat es in Lautern ja zunächst auch sehr, sehr gut gehandelt, solange er Vertrauen spürte. Und als dieses Gremium sich neu zusammenstellte, also mal aus dem Bereich Ultra aus diesem quasi Fanforum einer reingerückt ist, Leute, die später selbst erfahren mussten, wie schwierig, die dann selbst im Aufsichtsrat später zu Feindbildern wurden, die, ich glaube, dass der eine oder andere von denen dem Stefan Kunz dann Abbitte geleistet hat. Kunz war in der Zeit mitunter auch zu dünnhäutig. Er hat dann auch einige unglückliche Interviews gegeben unter Stress und Druck. Ist aber dann, ich glaube, dass er als Persönlichkeit einfach nochmal gewachsen ist, mit der Erfahrung, auch mit der Negativerfahrung. Denn ich habe damals auch als Wegbegleiter nicht gedacht, dass der Kredit, den er als Spieler hatte, als Torjäger, als Held, Meisterkapitän, eng verzahnt mit den großen Weltmeistern von 54, auch mit den Walter-Brüdern und Horst Eckel und so, dass der Kredit so schnell weg ist. Auch die ersten Erfolge der Klassenhalt, zweite Liga, der Aufstieg. Ich dachte, dass er mehr Kredit hat, auch in diesem sogenannten Umfeld. Und ich glaube, dass auch alles, was so dann mit Facebook und solchen Dingen dazugekommen ist, dass ihm das zunächst sehr zu schaffen machte. Aber ich hatte den Eindruck, dass er auch mit einer gewissen Pause dass er sich sehr, sehr stark selbst reflektiert hat und sich damit auseinandergesetzt hat und sich selbst auch, sagen wir mal, schon in den Spiegel geschaut hat und gesagt hat, oder für sich selbst, so eine gesunde Selbstkritik hatte für Dinge, wo er sich vielleicht vergaloppiert hatte oder zu barsch in der Öffentlichkeit aufgetreten ist. Aber es war auch nicht einfach, man muss einfach sagen, vieles war unfair, vieles war unter der Gürtellinie, auch so, was so an Gerüchten gestreut worden ist, angebliche Beteiligung von Frau Kunz an irgendwelchen Spielerberatungsagenturen, das waren einfach Lügen. Dann wurde suggeriert, Kunz will die U21, damals war es noch U23, abmelden. Es war glatt gelogen. Es war ein infame Gericht, es war eine schlimme Zeit, auch für ihn, auch familiär. Und da hat viel Stärke dazu gehört. Und deshalb war dieser Rücktritt von ihm, der gut vorbereitet war, wo niemand überrannt worden ist. Er hat auch darauf verzichtet, damals irgendwelche schmutzige Wäsche zu waschen und ist sehr aufrecht aus diesem vom Betzenberg runtergegangen. Und inzwischen, er war ja das ein oder andere Mal da. Man weiß ja, dass er ich glaube schon, dass er am Samstag FCK-Fan sein wird.
In der kommenden Saison wird er dann ja auf jeden Fall mit dem HSV auch auf den Betzenberg zurückkehren. Also Kaiserslautern hat den Klassenerhalt geschafft, der HSV hat den Klassenverbleib auch geschafft und geht in sein 7. Jahr zweite Liga. Und ich denke, Stefan Kunz, eines schaffen sollte, dann ist es der Aufstieg. Dann wird er auch hier in Hamburg ein Held sein, wie er es auch beim FCK noch als Spieler ist. Vielleicht so abschließend, glaubst du, dass Stefan Kunz mit dem HSV in die Bundesliga zurückkehrt?
Ja. hat es allerdings dieses Jahr schon geklappt, dass der HSV aufsteigen wird. Ich hab dann zu Baumgart gesagt, mindestens Relegation, dass es dann punktemäßig nach dem Trainerwechsel so daneben läuft, daneben liegt. Und ich finde auch, dass der HSV zwei Spiele gegen VfL Osnabrück, bei allem Respekt, zwei Spiele gegen VfL Osnabrück verliert, das sagt eigentlich alles, warum die Mannschaft gescheitert ist. Es gibt ja noch diese Bilanz gegen die anderen Kellerkinder, die einfach schlecht ist. Man kann es, wenn man den Kader so von, ich kenne ihn natürlich nur von außen, ohne das Innenleben zu können, man kann es nicht begreifen, aber ich glaube, dass Stefan Kunz in Zusammenwirken natürlich mit dem Trainer den Aufstieg schaffen wird, vor allem, wenn es auch gelingt, dass Robert Glatzel weiter seine Tore da schießt.
Das ist auch ein wunderbares Schlusswort, was auch unsere Hörer dann gerne mitnehmen in die Sommerpause, denn das war jetzt unser letzter HSV-Podcast vor der Europameisterschaft, vor der Sommerpause. Wir melden uns dann in der kommenden Saison wieder. Kai, vielen Dank. Du wirst wahrscheinlich auch wieder dabei sein, oder?
Ich danke dir und wünsche dir vor allen Dingen viel Spaß bei der Europameisterschaft.
Vielen Dank und ja, ein großes Dankeschön auch an dich, Horst, für deine Auskunft, für deine Expertise. Hat Spaß gemacht und ja, viele Grüße zurück in die Pfalz.
Vielen Dank.
Genau, und in Hamburg sagt man Tschüss und bei uns heißt das auf Wiederhören.
Weitere Podcasts vom Hamburger Abendblatt finden Sie auf abendblatt.de/podcast.
Nobody knew that healthcare could be so complicated.
Trump was a failure on healthcare.
Hundreds of thousands of black Americans lost healthcare insurance. That is outrageous.
And if he's president again, he would cancel insurance for millions more of us.
We cannot go back. President Biden and Vice President Harris have lowered healthcare premiums and expanded coverage for black families. They also capped the price of insulin at $35. Joe Biden is getting the job done for people just like me.
I'm Joe Biden, candidate for president, and I approve this message.
Paid for by Biden for President.
Life needs more Cedar Point, and that's what you'll get with the 2024 Summer Pass. Get unlimited visits through Labor Day, plus free parking. Enjoy spectacular rides, unforgettable live shows, and drive the sky on Top Thrill 2, the world's only triple launch vertical speedway. It's all yours for just three payments of $25 after initial payment. Online only, plus applicable taxes and fees. But hurry, because this price goes up July 8th. Get your Summer Pass today, only at cedarpoint.com.